Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja, endlich wieder Formel 1, nachdem ja Imola ins Wasser gefallen ist, muss man ja wirklich sagen. Also nach dem ganzen Chaos da in Italien, jetzt Monaco und wir dachten natürlich so, gell Basti, mein liebster Kollege, dir geht es wahrscheinlich ähnlich so, ha, Monaco, hoffentlich wird das spannend, aber ja, der Wettergott hat uns quasi erhört. Regen mitten im Rennen, war geil und hat natürlich zu diversen, sagen wir mal, oder zumindest einer ganz kritischen Fehlentscheidung geführt.
Also ganz ehrlich, ich muss sogar grundsätzlich sagen, das war das beste Monaco-Rennen, sogar noch in der trockenen Phase seit Jahren, aber du sprichst sie an, die eine Entscheidung, war sie richtig, war sie falsch, wurde ein Fehler gemacht oder hat man sich verzockt? Wir fragen uns natürlich, hat Fernando Alonso und hat Aston Martin den Sieg von Alonso weggeschmissen, indem sie ihn während der Regenphase erst auf Slicks holen und dann eine Runde später wieder auf Inters setzen? So offiziell während des Rennens, ihr wisst ja, wir zeichnen immer direkt nach dem Rennen auf, wir haben noch nicht alle Daten und Fakten zusammen, aber während des Rennens gab es wohl eine Diskussion, lass uns irgendwas anders machen. Also dass das Team mit Alonso gesprochen hat und gesagt hat, okay, das reicht nicht gegen Max Verstappen, lass uns irgendwas anders machen. Und da dachte man sich, okay, alle wechseln auf Inters, komm, wir gehen auf Slicks. Jetzt ist aber das Ding, Max Verstappen fährt an der Box vorbei, kurz hinter ihm, oder was heißt kurz, ich glaube es war so 8 bis 10 Sekunden, Alonso, der kommt rein, der geht auf seine alternative Strategie mit den Slicks, währenddessen schüttet es ordentlich weiter und Max Verstappen kommt ins Straucheln. Kurz vor dem Tunnel, da hat man gesehen, dass er da ordentlich Probleme hatte und er hat dabei so viel Zeit verloren, dass wenn Alonso auf Slicks gegangen wäre,
auf Intermediates gegangen wäre,
er vielleicht an ihm vorbeigekommen und damit als erster ans Ziel gekommen wäre. Jetzt sei die Frage, ist es eine Fehlentscheidung, wenn du dir sagst, so lass uns irgendwas Verrücktes machen oder nicht? Ich bin ja grundsätzlich immer, und das habe ich im Podcast öfter gesagt, so fehlt mir manchmal der Mut zu verrückten Entscheidungen, weil man dann zu konservativ ist nach dem Motto, was ist denn, wenn noch ein Safety Car kommt, pipalapo. Was ist dein Gedanke? Hat man sich verzockt? Hat man nicht mitgedacht? Oder ja, war es komplett richtig?
Eigentlich kann ich es relativ einfach erklären, würde ich sagen. Und zwar in dem Moment, wo man wusste, Max Verstappen fährt auf Slicks weiter, also zumindest nochmal diese eine Runde, und man holt Alonso ja quasi vor Max rein, hätte ja eigentlich der andere Move sein müssen, okay, wir gehen jetzt auf Inters und hoffen, dass diese eine Runde Max Verstappen so zum Straucheln bringt, dass wir diese 9 Sekunden wieder rausholen, die er quasi davor war. Das hätte knapp funktionieren können, glaube ich. Also das hieß bei den Sky-Jungs noch ein bisschen anders, so, ja, hätte eh nichts gebracht und sowas. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Weil
als Alonso beim zweiten Wechsel, also auf die Inters, rausgekommen ist, waren es genau 19 Sekunden. Also so ziemlich genau dieses Boxenfenster, ja, was du halt bei einem normalen Stop in Monaco hast. Also das wäre ziemlich genau pari gewesen.
Ja, und das ist halt der Punkt. Deswegen war das in meinen Augen gar nicht so ein Riskieren, sondern eigentlich ein dämlicher Fehler. Weil dadurch, dass ja Max Verstappen draußen geblieben ist, mit Slicks, mit seinen alten Gelben, wo man wusste, okay, der wird jetzt zumindest die erste Hälfte der Runde, da wo eben der Regen eingesetzt hat, wird er wahnsinnige Probleme kriegen. Und spätestens da hätte man eigentlich sagen müssen, wenn wir die Runde jetzt auf Inters gut und fix schaffen, dann haben wir eine Chance, selbst wenn Max dann direkt in der Runde boxt, ihn noch zu packen. So hat man sich ja im Grunde genommen, hat man ja nichts anderes gemacht, als einen gleich beschissenen Reifen ihm aufzuziehen, so dass er quasi hinter Max Verstappen irgendwie herguckt. Also man hat mehr auf die lange Sicht geguckt und gehofft, naja, vielleicht hört der Regen ja jetzt jeden Moment auf. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die TV-Bilder alleine angeguckt habe, also selbst ich als Laie, ja, so, also das war mir doch offensichtlich bei dem Spray, der dann auch da schon hochgekommen ist in dem Moment. So, und wenn ich sehe, wie Max Verstappen da strauchelt, ja, ist doch klar, dass ich da nicht mit Slicks durchkomme. Also ich fand das total absurd, wie man auf die Idee kommt, hier jetzt Slicks aufzuziehen. Also ich finde, da hat man sich krass verzockt und das nicht mal irgendwie, indem man gesagt hat, wir gehen jetzt da zumindest mal ein kalkuliertes Risiko ein, sondern das war halt einfach nur dämlich. Also ich weiß nicht, ich fand, das war so eine richtig dumme Entscheidung. Ich sehe nur, ich dachte mir so, geil, der kommt jetzt rein, der packt jetzt Inters drauf, Max Verstappen ist draußen geblieben, bam, jetzt gibt es eine große Aufholjagd. Und dann gucke ich so und denke mir so, was hat der drauf?
Also es war viel zu nass. Also man hat es vorher ganz klar gesehen. Es war halt kein Tröpfeln mehr, sondern es war halt wirklich nass. Und da war diese konservativ andere Strategie halt Blödsinn. Also es tut mir auch leid. Ich freue mich natürlich, dass Alonso Zweiter geworden ist. Das hat halt immer noch diesen Underdog-Charakter, auch wenn er mittlerweile, glaube ich, mehr auf dem Podium war als Perez. Aber das war, da hat man heute wirklich einen Sieg weggeschmissen. Und das tut mir auch irgendwie leid. Aber das war selbstverschuldet, weil es ist eben genau das Gegenteil. Wenn man halt sagen wollte, man, lass uns mal was total Verrücktes jetzt machen, dann muss man eben genauso wie du sagst, okay, Verstappen ist jetzt durch und der ist noch auf Slicks. Wenn wir jetzt was Verrücktes machen würden, müssen wir das Gegenteil von dem machen, was er gerade macht, und das ist nämlich trocken zu fahren. Und da, dann heißt es auch so, das ist ein junges Team. Ja. Nie. Also, wenn du dir mal genau anguckst, wer die Leute sind, die da arbeiten, das sind ja nicht Leute, die gestern noch Abi gemacht haben und noch mitten in der Ausbildung sind.
Nee, und man muss also das finde ich auch eine schwache, das ist ja ein Quatsch, weil am Ende des Tages sind da die meisten eh schon ewig mit dabei. Und zweitens ist es ja nicht so, dass es das erste Regenrennen wäre, das wir haben, und dass man nicht weiß, ab welchem Moment wirklich Intermediates oder Regenreifen wichtig sind und ab welchem Moment du dann doch Slicks fahren kannst. Ja, ich hätte jetzt gerne, ehrlich gesagt, nochmal in diese ganze Funkkommunikation reingehört, um wirklich zu wissen, wer der ausschlaggebende Punkt war. Also war es Alonso, der gesagt hat, komm, ich mach das?
Aber
oder war es das
genau
Team, das ihn mehr oder weniger so ein bisschen dazu gedrängt hat, so, hey, lass uns das versuchen. Also,
aber genau da will ich drauf hinaus, weil das Problem ist, Alonso kann in diesem Moment die Situation nicht komplett einschätzen. Natürlich ist er erst, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden vorher bei Raskas vorbei und hat gesehen, okay, hier wird es langsam feucht. Aber in der Zeit ist es so viel nasser geworden, weil ja auch, dass so ein tiefer Punkt ist auf der Strecke, wo sich halt das Wasser auch sammelt, beziehungsweise wie so ein Bach da durchfließt. Alonso war gar nicht in der Lage, diese Situation voll einschätzen zu können. Selbst wenn er gesagt hätte, komm, lass auf Slicks gehen, lass uns mal was versuchen, hätte das Team da sagen müssen, Junge, an der engsten Stelle, an der schwierigsten Stelle dieses Grand Prix ist es brutal nass. Du kannst nicht auf Slicks rausgehen. Ja. Also selbst wenn Alonso es entschieden hat, hätte er es nicht entscheiden dürfen. Das Team hätte ihm in dem Moment overrulen, also überstimmen müssen. Deshalb würde ich ihn da rausnehmen aus der Verantwortung. Natürlich kann er es entschieden haben, aber das muss das Team sehen. Sorry, nie.
Ja.
Da war, also, so viel Energie hatten wir noch nie bei einem Monaco Grand Prix, möchte ich mal steil behaupten. Und das Ding ist, wir sind noch nicht mal bei unserem Lieblingsthema angekommen. Wir müssen ja gleich den Cockpit-Klaus küren. Und ich muss sagen, so viele gute Nominierte hatten wir lange nicht mehr.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es gleich hingeht. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal diesen kompletten Grand Prix so ein bisschen in die einzelnen Highlight-Momente aufteilen. Und Flo, ich sag dir ganz ehrlich, wer hat früher mir und meiner Gesundheit geholfen? Mutti. So, weil Mutti immer gesagt hat, du musst dein Obst essen, du musst dein Gemüse essen. Ja, geh mal an die frische Luft, Junge. So, wen habe ich denn jetzt? Da. Ja? Wer hilft mir jetzt bei meiner Gesundheit? Natürlich AG1. AG1, unser langjähriger Partner. Da ist eine Vertrauensbeziehung. Da wissen wir einfach, das Zeug ist gut. Und mit gut meine ich wirklich hervorragend. Erklär nochmal, was ist da drin?
Ja, Basti, also ein Scoop, ja, also ein Löffel, den man ja morgens dann im Shaker einfach mixt und trinkt, der enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, das sind Bakterienkulturen und weitere Zutaten. Und das Allerbeste aus echten Lebensmitteln eben drin. Also nicht irgendeine Chemiepumpe, die man sich sonst immer so reinpfeift. Man fühlt sich einfach fresh damit. Also wir nehmen es ja jetzt schon sehr lange, dir brauche ich es nicht zu erzählen. Und der ein oder andere von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, der kennt das natürlich auch schon. Und wir hypen es immer noch, sind super happy damit. Und wir haben natürlich, wie immer, auch ein Special-Angebot für euch.
Natürlich unter athleticgreens.com/stint. Wenn ihr diesen Code eingebt, dann bekommt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel-Packs. Einfach so zu mitnehmen. Also, um nochmal den Vergleich zu Mutti machen, ja? Das ist so, als hätte die Mutti die Brotdose gemacht. Und das Geile ist, du erhältst es ja jeden Monat als Abo. Das ist auch so wie damals bei Mutti. Es ist einfach im Kühlschrank drin. Also AG1 bringt es dir nach Hause. Und das Geile ist, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie, das hatte nicht mal Mutti. Also, probiert's aus, athleticgreens.com/stint. Fangen wir mal beim Start an. Max Verstappen startet auf Medium und Fernando Alonso auf Hard. Und das ist schon der nächste Moment, wo ich mich bei Monaco frage, ey Leute, ganz ehrlich, worauf wartet ihr eigentlich? Was habt ihr die letzten Jahre gemacht, als der Monaco Grand Prix lief? Also natürlich ist da ja Plan, man will länger draußen bleiben, der andere kommt früher rein. Ja, gut und schön, aber Monaco ist erstens Safety-Car-Risiko. Also Max Verstappen würde, egal wenn das Safety-Car in der ersten Hälfte kommt oder zur Mitte des Rennens, tendenziell den besseren Reifen aufziehen, der länger hält. Alonso würde ja einen weicheren fahren müssen. Erstes Ding. Zweitens wirst du damit nicht überholen können. Drittens, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass selbst ein Daniel Ricciardo mit einem halben Auto, also wo der Motor kaputt war, kaum zu überholen war. Also was ist die Strategie? Und dann, vierter Punkt, Max Verstappen hat in den letzten 2 Jahren gezeigt, also der könnte heute noch mit Reifen aus Baku fahren und der würde immer noch einen guten Stint haben.
Aber hinlegen. Soll ich dir jetzt was sagen? Ich muss dir mal kurz widersprechen, ich kann es dir erklären.
Oh, jetzt? Ja, ich höre zu.
Oh, jetzt. Ja, also, man kann nicht überholen.
Um es kurz zu sagen, um meins abzuschließen, ich halte, es war schon der erste Fehler von Alonso auf Harten zu starten, weil damit hatte er nie eine Chance und auch diese ganzen Strategiespielchen sind im größten Teil der Situation zu seinem Nachteil.
So, halte ich jetzt dagegen. Pass auf, ganz einfach. Dieser Regen, der kam ja nicht irgendwie aus heiterem Himmel, ja? So, oh, was ein Wortspiel.
Wow, das war glaube ich das schlechteste Wortspiel aller Zeiten.
So, sondern man hatte den ja schon auf dem Radar, auch zu Beginn des Rennens, es könnte irgendwann
Regen. War das jetzt
Regen
die nächste
geben.
Metapher oder was war das
so,
gerade?
So, pass auf, man hatte den ja schon auf dem Radar, ja. So, und die Kalkulation von Aston Martin war ja genau die, zu hoffen, dass Max Verstappen auf dem gelben Reifen früher stoppen muss, dann kommt der Regen, Verstappen muss nochmal stoppen, Alonso aber nur einmal. Das war ganz klar in meinen Augen der Plan von Aston Martin. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen, weil Max Verstappen relativ lang mit dem Gelben draußen geblieben ist. Aber rein von der Logik her finde ich das strategisch eigentlich schlau. Weil man kann sagen, okay, mit dem Harten, wir können ja eh nicht groß überholt werden auf der Strecke. Sprich, alles easy, wir können beim Start ohne Probleme den Harten nehmen, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass von hinten da groß einer uns überholen kann. So, das heißt, wir sind schon mal safe Bank auf Platz 2. Wenn wir es jetzt schaffen, also weil man wusste ja, okay, der Regen, der kommt nicht in den ersten 20, 30 Runden. Das war ja relativ klar. Wenn aber dann Verstappen schon hätte stoppen müssen mit dem Gelben, weil der einfach kaputt ist, Alonso länger hätte draußen bleiben können mit dem Harten und dann der Regen einsetzt, dann wäre es eben genau dazu gekommen. So, das ist jetzt nicht ganz aufgegangen, weil Verstappen relativ lange mit dem Gelben draußen geblieben ist, auch wenn er dann am Ende richtig kaputt war. Aber das ist schon eine Taktik, auf die man setzen kann, finde ich.
Ja, aber ich glaube, da ist halt eher die Defensive der Plan gewesen, dass man sagt, okay, als Aston Martin Team, der Gelbe wird nicht so lange durchhalten, weil bei Red Bull, ey, also wirklich, Max Verstappen, der hätte wahrscheinlich sogar auf Rot starten können. Er ist momentan der beste Fahrer in dem besten Auto, das am besten auch mit den Reifen umgeht, also genau in der Kombination. Also ich glaube nicht, dass man sich ernsthaft ausgerechnet hat, dass man Max Verstappen mit dieser Strategie irgendwie in die Enge bringen kann.
Doch, ich habe mir das, also schau mal, das angegebene Zeitfenster war ja ab Runde 30 irgendwie den Gelben wegzuschmeißen. Dann sagen wir mal, okay, Max Verstappen schafft nochmal 10 Runden, 15 Runden mehr, dann sind wir bei 40, 45, aber dann hätte er irgendwann wechseln müssen. So, und wenn der Regen dann halt eben hinten raus einsetzt, dann hättest du schon, also das hätte aufgehen können. Lass aber den Regen 5 Runden später kommen. Wäre der Regen 5 Runden später gekommen, dann wäre diese Taktik aufgegangen.
Aber, ja, aber mit dem Gedanken hätte ja Alonso so lange fahren müssen, bis der Regen kommt. Sprich, wenn es 5 Runden vor Schluss noch nicht geregnet hat, hätte Alonso ja immer weiter und immer weiter fahren müssen.
Ja, das ist richtig. Aber hätte er mit dem Schwarzen auch relativ lange noch draußen bleiben können im Verhältnis zum Gelben in der Regel.
Ja, aber derzeit hat ja Verstappen aufgeholt. Also gut, ja, also ich merke, an dem Punkt könnten wir ewig reden. Also ich verstehe, was du meinst, dass du trotzdem tendenziell eher in der Situation verlieren würdest, als gewinnen würdest. Und ich wäre da eher in einer, ich sag mal, progressiven Form. Ich hatte mir vor dem Rennen gewünscht, aber es ist natürlich dann blöd, wenn du halt die Regenwolken auf dem Radar schon siehst. Ich hätte mir gewünscht, wenn Alonso auf Rot gestartet wäre, einfach nur aus der Position heraus, ey, wir sind Aston Martin, wir fahren ja nicht um die Weltmeisterschaft, wir fahren um eine gute WM-Platzierung und lass uns doch heute mal einen gucken. Und gewünscht
ja, aber was hättest du mit Rot gewonnen?
Naja, einfach so lange hasseln vor Max Verstappen, wie geht. Und ganz ehrlich, Alonso kann Reifen lange am Leben halten. Der Aston Martin jetzt nicht so gut wie der Red Bull. Aber,
ja, aber also, dann gehst du das Risiko ein zu sagen, okay, wir gewinnen den Start.
Ja.
Ja, da, also ne, das ist dann halt deine Chance. So, und boah, dagegen Max Verstappen den Start zu packen, das ist schon eine Nummer. Also das ist schon eine Ansage. Und dann in Monaco, wo die erste Kurve nach, was, 30 Metern kommt. Also,
natürlich. Aber ja. Also das ist hätte aber ich höher mir
gepokert,
gewünscht.
Das ist deutlich höher gepokert als die Strategie mit, wir warten auf den Regen und deswegen fahren wir hart. Also weiß ich nicht.
Ja klar, absolut. Ich meine, dadurch, dass Regen da ist, hätte ich so nicht gemacht. Also ganz klar, wenn du Regen auf dem Radar siehst, dann fährst du ja nicht auf Rot los und weißt, dass du Minimum zweimal stoppst. Aber gut, das war's, das war die Entscheidung. Max Verstappen hat gewonnen, gutes Rennen, auch Alonso, ein ziemlich geiles Wochenende gezeigt. Lass uns mal ein bisschen nach hinten schauen. Und da war ja echt allerhand los. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir über Monaco reden. Aber ja, da war allerhand los.
Sollen wir mal den ersten Stresser abhaken, der mir richtig auf den Sack ging heute?
Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, lass mal über Perez reden.
Also es hätten ja auch da jetzt wieder mehrere Namen kommen können. Perez, fang doch mal an.
Perez hat ja irgendwie, das Wochenende war ja eh zum Wegschmeißen für ihn. Erst hatten wir im Qualifying ja das Drama, dass er sich da irgendwie rausgekugelt hat. So, und dann hat er ja heute nur Murks gebaut. Also so muss man ehrlich sagen, also es war ja nur Murks, ja. Erst rollt er da irgendwie in Magnussen, ja. Dann hast du die Situation gehabt und die fand ich ehrlich gesagt am dreistesten und frechsten von ihm. Da kam nämlich dann von hinten schon Max Verstappen. Die kriegen Blue Flag. Stroll war, glaube ich, vor Perez, dann eben Perez und dann Verstappen. Perez lässt natürlich Verstappen sofort vorbei. Und als dann Verstappen auch unter Blue Flag an Stroll vorbeifährt, dachte sich Perez so, ach, naja, wenn der schon so nett rechts ranfährt, dann fahre ich einfach mit vorbei. So, what the fuck? Und dann hat es natürlich gekracht, weil Stroll dann da natürlich nicht nachgegeben hat. So, wo ich mir denke, hallo? Also, die blaue Flagge gilt für deinen Teamkollegen, aber nicht für dich, ja? Du musst schon noch aus eigener Kraft an Stroll vorbei. Das fand ich schon sehr dreist zu sagen, naja, das probiere ich jetzt einfach, oder? Täusche ich mich da?
Nee, absolut. Also, da waren so viele so Situationen. Ich glaube, der einzige Moment, wo er nichts für konnte, war die Situation, wo er in Russell reingedonnert ist. Da war es halt so klar, Russell fliegt ein bisschen ab, beziehungsweise kriegt die Kurve nicht, rollt in die Auslaufzone, fährt zurück und Perez rauscht in ihn rein. Fand ich wirklich grandiose Szene.
Das ganze Wochenende ist gefühlt bei ihm so also der Frust aus dem Qualifying hat heute zur Brechstange geführt.
Total.
Ne? War doch irgendwie so vom Gefühl her, war das so die Attitude so. Jetzt bin ich eh schon ganz hinten, jetzt ist wurscht, jetzt lasse ich es halt krachen. Ich meine, ist ja für Entertaining Purpose war es ja gut, ne? Aber am Ende des Tages halt irgendwie, ja, hätte ich jetzt von Yuki Tsunoda erwartet, aber nicht von ihm. Weißt du, was ich meine?
Tsunoda hat auch ein schönes Rennen, aber ich bin komplett bei dir. Er ist ja auch dann relativ lieblos im Hafen, dann ja auch nochmal mit der Hinterachse angeschlagen. In einer Situation, wo, glaube ich, nicht ein Fahrer dieses Rennens die Wand berührt hat. Es war irgendwie alles ziemlich komisch. Also Gehassel irgendwie schon in der ersten Runde. Dann die Situation mit Magnussen hast du angesprochen. Dann diese Situation mit Stroll. Ja. Dann irgendwie mit Russell. Er küsst die Wand. Es war einfach ein richtig krasses Wochenende zum Wegwerfen. Im Qualifying genauso. Also eigentlich aus einer guten Situation heraus wirft er das Auto in die erste Kurve.
Ja, und dann halt auch mit so einem Top-Auto. Weißt du, du darfst ja nicht vergessen, er hat ja immer noch die Speerspitze der Formel-1-Autos unterm Hintern sitzen und jetzt nicht ein Auto, das einfach ja nahezu unfahrbar wäre, ja, sondern wirklich ein Bombenauto. Und dann mit dem lauter so Fehlerchen zu machen, fand ich jetzt echt schwierig. Also irgendwie war echt der Wurm drin bei ihm das Wochenende.
Ja, also es ist halt leider nach Australien das zweite Wochenende, wo er halt massiv Punkte liegen lässt. Und das ist eben genau das, was den Unterschied ausmacht, weshalb der Abstand zwischen ihm und Max Verstappen jetzt nach, wie viele Rennen sind es jetzt, 6 Rennen, aktuell bei 39 Punkten liegt. Also der Vorsprung ist jetzt schon ziemlich komfortabel und Sergio Perez ist ja der Einzige, der ihn schlagen kann. Und das Wochenende hat halt gezeigt, warum er halt nicht auf dem Niveau ist. Witzigerweise, ich hatte letzte Woche einen Kumpel von mir zu Gast, einen Kameramann, der halt auch großer Formel-1-Fan ist. Und wir kommen so ins Quatschen und wir kommen wieder zu dieser alten Diskussion. Nico Rosberg damals siegt in der Weltmeisterschaft gegen Lewis Hamilton im gleichen Auto. Und wir haben lange diskutiert, was dieser WM-Titel, wie viel war der wert? Und er meinte zu mir so, ja, aber weißt du, was mich beeindruckt hat? Damals, der Rosberg hat aufgehört, weil er gesagt hat, ich musste jedes Rennen 110% geben und besser sein. Und ich musste Privatleben aufgeben und ich musste in den Simulator und ich musste jedes Wochenende mein absolutes Maximum geben und das schaffe ich kein zweites Mal. Deshalb habe ich gewusst, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt und höre jetzt auf. Und das hat mich jetzt an die Situation jetzt mit Perez und Verstappen erinnert. Wenn du nicht vom Talent her, aber auch vom Konzentrationsvermögen nicht in der Lage bist, gegen einen so Übertalent wie Max Verstappen jedes Wochenende 110% zu geben, dann hast du auch keine Chance.
Ja.
Und Sergio Perez, ich weiß nicht, ob er nicht in der Lage ist, diese 110 zu geben oder ob er nicht dieses Talent hat eines Max Verstappen. Gefühlt ist es ja so ein Mix aus beidem. Dann hast du einfach keine Chance gegen ihn. Und dann bist du halt in der Massa-Barrichello-Falle, dass du halt dann neben dem Superstar halt nur zweites Licht bist, ne?
Mhm.
Und dieses Wochenende hat es für mich nochmal unterstrichen. Ich finde es schade, weil wir hatten ja beide dieses Gefühl am Anfang der Saison. Oh, ist das der neue Perez? Hallo?
Ja, aber das will ich jetzt auch nicht abschreiben, ne? Also es ist ja eher so,
wie soll ich sagen? Dafür hat er aber dieses Wochenende zu viele Fehler gemacht. Nein, er hat dafür dieses Wochenende zu viele Fehler gemacht. Und er darf ja auch einen Fehler machen. Und mein Gott, das ist dann halt so. Aber du siehst dann halt eben doch diese Menge an Fehlern. Und das ist ja eben nicht nur in Monaco gewesen. Es kommen ja immer wieder Fehler bei ihm vor. Und da siehst du halt, er versucht an diese 110% ranzukommen, aber über 100% macht er halt Fehler. Und dann hast du eine Strecke wie Monaco, die halt keine Fehler verzeiht. Und dann schmeißt Perez halt gefühlt das Auto in alles und jeden, was auf der Strecke ist. Also er hat ja wirklich überall dieses Wochenende Lackspuren hinterlassen. Nicht nur an Russell, Magnussen und Stroll, sondern in Kurve 1 und in der Schikane und was weiß ich nicht alles. Also nee, bitter. Aber er wird nicht mein Cockpit-Klaus.
Ja, hast du recht.
Also, war das ein guter Teaser?
Auch, gespannt, wer das wird. Aber wir haben noch, bevor wir zu den Awards kommen, noch andere Themen, würde ich sagen, oder?
Ja, oder wollen wir es mal vorwegziehen, weil diese ganzen Fahrer, da müssen wir es nachher nicht nochmal erzählen. Komm, wir ziehen mal die Awards vor, sind aber noch nicht fertig mit der Nachbesprechung von Monaco.
Ja, okay.
Der Fahrer des Rennens.
Fahrer des Rennens, so, Basti. Fahrer des Rennens, da muss ich sagen, heute für mich mal was Besonderes, Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal das von mir quasi bekommen hat, aber es ist Esteban Ocon. Ja, und zwar fand ich...
Du tust so, als wäre das die totale Überraschung.
Ja, es ist nicht.
Naja, kann man nicht... Also nicht nur die Zuschauer weltweit haben Esteban Ocon als Fahrer.
Haben sie, ja, okay, das habe ich jetzt nämlich gar nicht mehr gesehen, wer da gewählt wurde. Okay, dann ist es ja total fad, was ich erzähle, so ein Mist, ey. Also Esteban Ocon, cool, ich begründe es kurz. Also A, mal diesen P3 so top zu verteidigen, das durch diese ganze, das wäre jetzt in einem normalen Monaco-Rennen vielleicht nochmal gar nicht so bemerkenswert gewesen, weil du eben so schwieriger überholen kannst. Aber nichtsdestotrotz, auch mit dieser ganzen Problematik des, wann wechsle ich irgendwie auf Intermediates und wann ist da der richtige Punkt, da kann man eben so viel falsch machen, wie wir auch am Beispiel Alonso gesehen haben, dass man sagen muss, dass Ocon, Alpine mit Ocon, alles richtig gemacht hat und man es geschafft hat, eben die Mercedes und zumindest noch Leclerc, den Ferrari hinter sich zu halten. Dann Gasly auch auf P7, auch kein schlechter Wert für Alpine. Also da muss ich echt sagen, das fand ich echt eine super Leistung. Die waren sehr, sehr solide und hey, P3 als Alpine ist dieses Jahr absolut, also mehr als Maximum, ja. Und deswegen, ja, Fahrer des Rennens, Esteban Ocon für Top-Verteidigung und gutes Management.
Ja, also es ist wenig überraschend, weil auch bei mir ist es Esteban Ocon geworden. Allgemein, Alpine hat das, was ein Ferrari-Team nicht hat und Aston Martin zumindest dieses Mal ein bisschen gefehlt hat. Sie haben immer einen ziemlich guten Überblick. Und dazu zwei vernünftige Fahrer. Gasly ab und zu mal mit so ein bisschen Extremspitzen, aber vor allem Ocon, jemand, der seinen Stiefel super runterfahren kann, immer konzentriert ist und versucht, das Maximum aus dem Auto rauszuholen. Ein dritter Platz in Monaco ist eine verdammt gute Leistung, auch von mir, Fahrer des Rennens, Esteban Ocon.
Der Cockpit Klaus.
Der Cockpit Klaus, Basti, sag ich dir jetzt auch mal direkt. Und zwar ist das für mich, ich glaube, ich habe das heute jetzt eigentlich schon sehr klar gemacht. Also, das ist eigentlich einer der beiden Top-Themen vom Anfang vom Podcast. Also, ich war echt kurz davor zu sagen, okay, dieser missratene Fehler beim Boxenstopp mit diesen Slicks, die man dann da beim Regen aufzieht bei Alonso, wer auch immer das entschieden hat, das war schon echt miserabel, aber um es jetzt mal wirklich einem Fahrer in einem Rennen zu geben, muss ich ehrlich sagen, das, was Perez da hingelegt hat, das ganze Wochenende und auch jetzt beim Rennen, das war so unter aller Sau mit diesem Auto. Auch dann irgendwie die versuchen da so sneaky sich diese Blue Flag irgendwie zu eigen zu machen. Das waren alles so Momente, wo ich sage, das kann doch echt nicht sein. Deswegen für mich Cockpit Klaus heute eiskalt. Ja, Sergio Perez. Auch wenn ich sagen muss, wer auch nicht weit weg davon war, war ja Logan Sargent. Aber gut, mal gucken, wen du da hast.
Also es ist schwierig zu ranken. Logan Sargent ist bei mir eher so Platz 4 gewesen. Davor kommen noch so Namen wie Kevin Magnussen, Carlos Sainz. Aber gewonnen hat bei mir am Ende doch trotzdem Lance Stroll. So Ui. Lange nicht mehr von ihm gehört, aber ich begründe das mit deutlich schlechter als Fernando Alonso, brauchen wir nicht drüber zu reden. Die letzten Rennen sah es so aus, als würde Stroll auch nicht so viel schlechter sein, schon hinter Alonso, aber dieses Wochenende, das war halt ein Unterschied. Dann Stroll raus in Paris, so das eine Ding, komplett unnötig, komplett, also Situation überschätzt. Dann Stroll, Rast und Magnussen, kurz vor der Startzielgerade. Da hat er eine Lücke gesehen, die es nicht gab. Und dachte so, ach ja, da stehe ich mal rein. Nee, das war die zweite wohlüberlegte Falschentscheidung. Dann die Situation, wo es anfing zu regnen. Das war Raskas. So, da knallt er, wie beim Autoscooter, erst in die eine Wand, dreht sich in die Kurve rein und knallt in die andere Wand. Das ist nicht einem Fahrer passiert. Also ein, zwei haben da die Wand leicht berührt, er ist da frontal reingeballert. Also es gab mehrere Situationen, wo man sich gedacht hat, okay, wow, das kann einem schon mal beim ersten Rennen passieren, aber nicht, wenn man hier schon irgendwie 100, sonst wie viele Rennen gefahren ist. Also Lance Stroll war heute in den fahrerischen Fähigkeiten beschränkt. Perez hat einfach aus meiner Sicht zu viel gewollt und ist übers Ziel hinausgeschossen, definitiv auch verdient, aber Stroll, da hat man heute eine gewisse Limitierung gemerkt. Und das hat auch die Rennen anderer kaputt gemacht. Deshalb für mich der Cockpit Klaus, Lance Stroll. Und ich gucke mal in unsere Community, weil natürlich haben wir euch auch gefragt, was eure Meinung nach, wer der Cockpit Klaus des Rennens ist. Und ich habe noch nicht nachgeschaut, werde es aber jetzt live tun. Und wir sehen,
da bin ich gespannt.
Lance Stroll, Hülkenberg, Borussia Dortmund. Ja, okay, die hätten es auch verdient nach diesem Wochenende. Die Strategieabteilung von Alonso, Stroll, Perez, Magnussen. Oh, Stroll. Ferrari-Strategie-Clowns, naja, komm, die kriegen es ja jedes Wochenende. So, Stroll, Perez, Tsunoda, Hülkenberg, Sainz, ist Martin Perez Sainz. Ihr seid genauso unentschlossen wie wir, aber der häufigste Name ist schon Lance Stroll.
Ja, okay.
Ich würde aber sagen, beide haben es verdient, aber wie gesagt, Borussia Dortmund auch.
Das Kapperl des Rennens.
So, das Kapperl, Basti, muss ich ehrlich sagen, kann ich in Monaco nur für einen ziehen und das war der Regengott, denn der hat uns dieses unglaubliche Rennen beschert. Also für mich war heute keine super herausragende Leistung, die es irgendwie würdig wäre, das Kapperl zu geben, ja. Also da muss ich aber sagen, für ein Monaco-Rennen war dieses Rennen an sich einfach sehr, sehr sensationell und sehr speziell und deswegen, ja, einfach die Erwartungen an ein Monaco-Rennen deutlich übertroffen, muss man ehrlich sagen.
Ja, da muss ich sagen, ich muss dem leider zustimmen, weil ich habe viel überlegt, das ganze Wochenende geguckt, wer hätte das Kapperl verdient, ist es jetzt irgendwie das Mercedes-Upgrade? Oder
da sprechen wir übrigens auch anderes, gleich noch drüber.
Ja, es ist jemand anderes, der irgendwie auffällig war, aber es gab halt nichts, was so richtig bäm. Deshalb schließe ich mich ganz stumpf einfach hinter dir an und sag, das Kapperl ziehe ich vor der grandiosen Entscheidung, Formel 1 Rennen in Monaco zu fahren.
Und an dieser Stelle gibt's von unserem Werbepartner richtig was zu gewinnen. Und zwar bei HelloFresh, da gibt's nämlich jetzt einen von 11 Weber Lumin Grills, den man gewinnen kann. Und zwar, wenn ihr mindestens 3 Grillrezepte bestellt habt. Ich meine jetzt ganz ehrlich, Grillsaison ist losgegangen, auch, ich würde sagen, ein bisschen verspätet bei dem miserablen Wetter, das wir bisher hatten. Aber mittlerweile sieht's ja ganz gut aus. Und das Allerbeste ist, ihr könnt neben einem von 11 Weber Lumin Grills auch noch einen Platz in der Weber Grill Academy gewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch mal Bock drauf, irgendwie das zu machen.
Oh, habe ich mal gemacht.
Hast
ich
du?
Sag dir, ist, me- ist mega geil. Ich hatte das mit meinem Vater mal zum 50. geschenkt, zusammen mit meinem Bruder und so. Geilster Tag ever. Gemüse, Fleisch und sogar, wir haben sogar Kuchen im Grill What? Gemacht. Mega. Also das ist das Obergeilste, was du gewinnen okay, kannst. Das, sorry, das, ich wollte nicht ins Wort springen. Ich wollte nur sagen, wie geil es ist.
Packe ich auf meine Wunschliste. Wir haben natürlich eben nicht nur die Möglichkeit, jetzt was zu gewinnen, sondern ihr habt natürlich auch die Möglichkeit zu sparen.
Ja, und zwar natürlich die Adresse hellofresh.de/hfstint oder eben für Österreich hellofresh.at/hfstint oder natürlich für die Schweiz hellofresh.ch/hfstint. Und was gibt's da? Auf die ersten 4 Boxen von HelloFresh bekommt ihr bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken natürlich in der Schweiz, wo denn auch sonst. Und das Geile ist, kostenloser Versand auf die erste Box natürlich und wenn ihr schon mal da wart. Bei HelloFresh vor mindestens 3 Monaten und aus irgendeinem Grund nicht mehr weitermachen konntet und sagt, ja, ich würde jetzt aber gerne wieder zurück, kann ich den Code? Ja, den Code könnt ihr nochmal verwenden. Also hellofresh.de/hfstint und natürlich .at.ch machen. Und ganz ehrlich, selbst wenn es keine Weber Grills und Weber Academy gibt, es gibt geiles Essen, ja, fertig portioniert, ja, mit Rezept.
Also Grillkuchen werde ich gleich mal nach der Folge abchecken hier. Also wie immer, alle Infos in unseren Shownotes.
Bevor wir über die, sag mal, Side-Themen kommen, lass uns doch ganz kurz nochmal zu unserem deutschen Fahrer kommen, Nico Hülkenberg.
Ja, das war heute so alles ein bisschen zu vergessen. Also, boah, ich habe mir den auch gar nicht so genau angeguckt.
Naja, also er war sehr groß auf dem Bildschirm zu sehen in der ersten Runde, wo er dann auf einmal Kuckuck gemacht hat und auf einmal in den Sergeant ein bisschen reingedonnert ist. Gibt eine 5-Sekunden-Strafe, die dann falsch abgesessen, gibt nochmal eine 10-Sekunden-Strafe obendrauf. Am Ende wird er, die Seite aktualisiert gerade nicht, aber ich glaube als 17. gerankt, immer noch vor Kevin Magnussen, aber das war nicht gut. Also der Haas hatte dieses Wochenende definitiv Probleme, Nico hatte Probleme, das Rennen, das lag ihm gar nicht. Ich sag mal, schade, aber mei, es ist halt so, ja, es ist am Ende des Tages Monaco. Es
sagt, ja, eben, und Monaco wirft auch alles mal durcheinander und das ist auch der Grund dafür, warum ich mich gerade so ein bisschen schwer tue, den Mercedes zu beurteilen. Denn wir haben das große Update jetzt ja endlich. Das sollte ja eigentlich schon in Imola draufkommen. Das Rennen hat ja nicht stattgefunden. Und deswegen quasi heute der erste Eindruck, oder das ist Wochenende der erste Eindruck vom neuen, alten Mercedes. Ja, es ist ja quasi so gut es ging adaptiert worden. Und man sieht ja auch die Seitenkästen. Es ist jetzt nicht mehr diese ultraschlanke Form, die man irgendwie so kannte vom Mercedes, sondern man hat jetzt die Seitenkästen deutlich erweitert. Die Luftführung, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, McLaren ähnlich, ja, aber so generell dem Trend des restlichen Fahrerfelds annähernd. Ob das jetzt so viel gebracht hat? Ich meine, wir haben jetzt am Ende des Tages Platz 4 und 5, was ja schon mal gut ist, wenn man die Ferraris hinter sich hat, aber da weiß man auch nicht, wie oft ist Ferrari selber dran schuld und
ich wollte gerade sagen,
deswegen, dieses Wochenende war Ferrari schon schuld. Und da muss man ehrlicherweise, und das muss man einfach so festhalten, ich finde, gerade aerodynamisch ist ja jetzt Monaco nicht das beste Testfeld, ja, weil du hast keine schnellen Kurven, du hast einen sehr außergewöhnlichen Grand Prix, der so aus der Reihe fällt. Für Monaco entwickelst du ja nicht speziell, weil das wäre ja nur ein Rennen, sondern du entwickelst, dass der Wagen auf dem Großteil der Strecken funktioniert und der Großteil der Strecken im Kalender sieht natürlich deutlich anders aus als Monaco. Dementsprechend jetzt ein Fazit zu ziehen und zu sagen, naja, der Mercedes hat so und so viel an Performance Gain irgendwie bekommen, schwer zu sagen, finde ich. Also da traue ich mich kaum ein Urteil zu bilden. Hast du da schon irgendwie, wo du sagst, naja, sieht man vielleicht an der einen oder anderen Stelle?
Also das Erste, was mir gefällt, ist, dass sie vom Konzept her ja sehr ähnlich in die Richtung der anderen Autos gehen, was ja jetzt nicht besonders kreativ ist.
Naja, aber war ja aber, zu erwarten auch, ne? Also, dass man jetzt
genau,
irgendwie,
aber,
man muss das Rad nicht neu erfinden, vor allem, wenn man so weit hinten ist.
Genau, aber die Konzepte der anderen funktionieren ja sehr gut, deshalb habe ich grundsätzlich ein gutes Gefühl, dass sie jetzt nicht komplett irgendwas Verrücktes machen. Das, was mir eigentlich am ehesten zugesagt hat, war einfach das, was die Fahrer über das Auto berichtet haben. Nämlich, dass das Auto sich wahnsinnig gut anfühlt. Das gibt mir die Hoffnung, dass die Mercedes zumindest in Richtung Aston Martin nochmal angreifen können.
Mhm.
Und das finde ich schon mal positiv, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt haben die da richtigen Murks gemacht, jetzt ist es komplett vorbei, Mercedes fällt auseinander. Das finde ich schon mal das Gute. Ich finde vom Look her, dadurch, dass er jetzt ein bisschen cleaner ist, und wir haben ja am Anfang des Jahres dieses Auto so hart abgefeiert, aufgrund des Looks, der Look wurde ja immer schwieriger, weil das Auto immer ausgebeulter und irgendwie immer komischer wurde.
Es war wie eine Wurst in der Pelle. Einfach etwas
ja,
zu eng.
Ja, so, und es ist halt jetzt, dadurch, dass es wieder so ein bisschen stromlinienförmiger ist, sieht das Auto gleich wieder nach mehr Geschwindigkeit aus und das gefällt mir und ich hoffe, dass dieses Auto auch mehr Geschwindigkeit bringt, aber ansonsten kann man nur sagen, es ist mutig, die ersten Upgrades zu Monaco zu bringen, aber auch alternativlos, wenn dir halt ein Rennen fehlt, weil sonst fehlen hier zwei Rennen. Ich freue mich aufs nächste Rennen, um zu gucken, was der Mercedes wirklich drauf hat.
Absolut, genau. Das ist wirklich da mal zu sehen, wie nah kommen sie an Aston Martin ran, schaffen sie es auch vor allem dann die Qualifying-Zeiten, wie sieht es da aus, wie kann man sich im Rennen, gerade was die Top-Speed angeht, mehr beweisen, weil wir wissen ja eins, Speed ist das, was Mercedes absolut gefehlt hat, also auf den Geraden, das war eine Vollkatastrophe. Also genau das Gegenteil noch von vor ein paar Jahren, wo Mercedes ja der absolute Topspeed-Gott war. Da sind sie jetzt richtig hinten dran und das, obwohl der Motor ja nicht schlecht ist, sieht man ja auch im Aston Martin, da funktioniert er ja auch. Dementsprechend kann das eigentlich nur ein Schritt nach vorne sein. Wie weit, wie viel Zehntel man da jetzt rausholen konnte, da müssen wir echt aufs nächste Rennen warten, um das, glaube ich, richtig beurteilen zu können, weil Monaco, wie gesagt, ist da total nicht relevant, sage ich mal, für solche Tests.
Wollen wir eigentlich noch irgendein Wort über Ferrari verlieren oder sollen wir einfach sagen, hört euch unsere Ferrari-Zusammenfassung aus den letzten 20 Rennen an, da habt ihr genau die O-Töne.
Ja, also, ja, was soll ich über Ferrari groß sagen? Das war mal wieder...
Lass uns mal kurz über Carlos Sainz reden. Ganz kurz, Carlos Sainz und diese Situation relativ am Anfang des Rennens, wo er in Ocon sich rein verbremst.
Ja.
Was war denn das? Also es war Runde 11. Es war also noch nicht die Situation, dass du sagen kannst, oh, jetzt bauen aber die Reifen massiv ab.
Naja, und wohin? Was war die Lücke, die er da gesehen hat? Also wo wollte er rein? Der wollte ja links nach innen, hat dann festgestellt, oh, klappt nicht, ist dann nach außen und hat sich dann Flügel weggeballert. Also das war so eine Situation, wo ich mir denke, das war mehr als nur ein bisschen verschätzt, weißt du? Das war einfach so, nee, da war nichts, wo du hättest hingekonnt. Also, ja, das war auch so ein Brechstang-Ding. Das war so ein Paris-Move.
Ja, und was ich nicht verstehe, wir hatten doch erst in der Vergangenheit, das war jetzt glaube ich nicht diese Saison, diese Diskussion, wenn dein Auto einen Schaden hat, wann muss jemand zwangsweise reinkommen, um das Auto zu reparieren, weil da könnte ein Teil abfallen und sowas. Ich verstehe nicht, warum diese Regel heute nicht gegriffen hat. Weil das Teil am Auto von Sainz war wirklich massiv ab. Und es flog ja dann später noch ab und wurde ja sogar noch zum Risiko. Also da sind ja sogar mehrere Autos drüber gefahren. Das ist auch so ein Ding, das ich nie verstanden habe. Also die paar kleine Fragezeichen habe ich nach dem Rennen, aber ansonsten, was Sainz da gemacht hat. Es ist immer so, wenn Sainz vor Leclerc startet, macht Sainz irgendeinen Unfug. So, jetzt ist natürlich, Leclerc war zwar im Qualifying vor ihm, musste aber drei Positionen zurück. Und damit war für mich schon klar, okay, Sainz wird heute wieder irgendeinen Bockmist machen. Also Diese ganze Debatte, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen, da gab es ja dann so die Gerüchte, so, oh, kommt Lewis Hamilton zu Ferrari?
Ah ja, komm, aber das war auch so eine Nummer, wo ich mir dachte, das war so ein klassisches
Silly Season.
Genau, von dieser Zeitung mit den großen weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund. Also ich mir denke, Leute, seriously.
Er meint die Bild der Frau.
Also, bei aller Liebe, aber ich glaube, dass Lewis Hamilton für den Rest seiner Karriere, der ist so eng verbandelt, die haben so viel Kooperationen laufen, es geht ja nicht nur um Formel 1, sondern alle möglichen anderen Sachen auch noch. Und da schmeißt du doch alles nicht über den Haufen, um in einem Ferrari zu sitzen. Also, weißt du, wie ich meine? So, ist ja nicht so, dass er ein Angebot bekommen hat von Red Bull, die sagen, ah, Max Verstappen, ha, den wollen wir nicht mehr haben. Lewis, hättest du nicht Lust, ja? Dann würde ich sagen, naja, vielleicht holt man sich da dann noch den letzten Titel, den man irgendwie braucht, um wirklich vor Michael Schumacher zu kommen. Aber, welchen Gewinn hätte er da daraus, zu Ferrari zu wechseln? Also, ich sehe ja jetzt nicht, dass der Ferrari bessere Schritte nach vorne macht als der Mercedes. Also
ganz einfach aufgrund der Historie, weil jeder Formel-1-Fahrer, das wurde ich die Woche erst in der Community darauf aufmerksam gemacht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, jeder Formel-1-Fahrer, der mindestens 4 Titel geholt hat, ist einmal für Ferrari gefahren. Und Lewis Hamilton wäre der Erste, der das brechen würde. Also Sebastian Vettel, Fangio, natürlich Michael Schumacher. Also Lewis Hamilton will halt die Serie nicht kaputt machen.
Ja.
Das ist die Story.
Ja, also nee, also das habe ich von Anfang an für ein sehr, sehr kurioses Gerücht gehört. Und Lewis kannst du auch nicht mit Geld locken. Der verdient so viel bei Mercedes. Was kriegt er, 35 Millionen? Irgendwie sowas in dem Dreh? Klar, okay, Max Verstappen, der kriegt, glaube ich, 50 Millionen im Jahr. Was dann?
Ja, aber Lewis Hamilton kriegt auch 17 Autos geschenkt.
Ja,
Max
eben.
Verstappen
und dann
halt
hat er noch
Dosen.
Irgendwie Modemarken also, und Zeug und sowas. Dem geht es doch jetzt nicht um 5 Millionen plus oder minus. Also,
aber jetzt haben wir gerade die falsche Abfahrt genommen. Ich wollte ja darauf hinaus, das Thema Carlos Sainz. Also es war für mich wiederholt ein Wochenende, wo Carlos Sainz halt keine gute Werbung für sich gemacht hat.
Ja.
Und er hat ja offiziell wohl nur noch Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Und ich meine, Ferrari hat genug Baustellen. Sie sind auch unter Vasseur, sind sie jetzt nicht weniger geworden in Sachen Baustellen. Aber mein Gefühl sagt mir, das, was er aktuell und auch in der letzten Saison gebracht hat, würde aus meiner Sicht nicht reichen, um ihm nächstes Jahr zu verlängern. Also, wenn dann ein Lando Norris auf dem Markt wäre, sorry, aber da würde ich zuschlagen. Ich glaube, Norris hat da noch gefühlt 100 Jahre Vertrag. Der hat sich ja damals relativ frühzeitig für Lebensende an McLaren gebunden.
Ja.
Aber das war wieder ein Wochenende, wo Carlos Sainz keine gute Werbung für sich gemacht hat. Und aus meiner Sicht würde es mich nicht wundern, wenn die Silly Season vor allem den Namen Carlos Sainz richtig groß schreibt. Und so lange ist nicht mehr bis Silly Season, ne? Also die geht ja eigentlich traditionell dann im Juni los. Da würde ich mal einen kleinen Fokus drauf legen, liebe Bild der Frau Leser.
So, lass uns doch mal zum Abschluss noch mal kurz über eigentlich ein ganz wichtiges Thema, was auch diese Woche hochgekocht ist, sprechen, und zwar über die Zukunft von Monaco. Jetzt läuft ja dieser Vertrag noch bis wann? Ende 24, glaube ich?
Zwei Jahre haben sie
doch
verlängert,
haben sie noch, ja, irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall, und dann sollte quasi, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Das ist wohl ein riesengroßes Theater, weil Liberty Media will wohl einfach, also da gab es ja schon immer Reibereien. Das war ja auch mit, wir wollen die Grid Girls noch behalten und bla. Und ne? Also es gab ja immer wieder Themen, die Monaco eben anders gemacht haben als andere Strecken. Das hat Liberty Media irgendwie auch immer nie so gepasst. Und jetzt geht es einfach um die Geldfrage. Denn Monaco kann und will offenbar nicht so viel bezahlen, wie man sich das von Liberty Media wünscht. Das ist so die gleiche Thematik am Ende, die wir auch bei Nürburgring hatten, ja, der dann raus war, weil einfach das Geld nicht gestimmt hat. Und das Argument von Monaco war halt, naja Leute, die Strecke ist eng, wir haben nicht viel Platz, wir haben halt irgendwie nur 27.000 Tickets, die wir verkaufen können, im Gegensatz zu anderen Rennstrecken, wo irgendwie über 100.000 Leute kommen. So, und wie sollen wir denn dann diese Summen aufbringen? Und da muss ich sagen, jetzt mal aus der Fanperspektive, mal unabhängig von dieser ganzen politischen Diskussion, da gibt es ja zwei Meinungen. Die einen sagen, naja, Monaco ist ja prinzipiell mal ein relativ langweiliger Grand Prix. Ob der jetzt da ist oder nicht, ist mir wurscht. Dann gibt es das andere Argument, das sagt, naja, aber Monaco ist halt natürlich mal irgendwie krasse Tradition und mit den ganzen Yachten und mit allem drum und dran und Riesenpartys und sowas. Also ist halt eine sehr besondere, prestigeträchtige Strecke. Bevor ich antworte, was meine Meinung dazu ist, Basti, würde ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Also, würde es dir fehlen?
Nein. Also, da bin ich auch relativ rigoros. Also, die Argumentation finde ich schwach, weil Monaco wird irgendwo die Kohle zusammenkriegen, weil es ist ja auch eine der größten Werbeplattformen, die es für diese Stadt gibt. Also, das Geld kann nicht das Problem sein. Mein Problem ist halt immer aus Fansicht, ich finde diese Rennen, dieses Mal war es eine Ausnahme, aber die sind nicht gut. Du hast das Problem, dass die Autos einfach zu groß sind für diese Strecke. Das war vor 10, 20 Jahren noch ein bisschen anders, aber seitdem die Autos halbwegs die jetzige Form und Größe erreicht haben, können sie nicht mehr nebeneinander vernünftig fahren. Da ist auch nicht mehr groß viel Platz zum Reinstechen etc. Diese Strecke ist zum Abgewöhnen. Wir hatten heute relativ viel Glück, auch mit der Spannung auch in der trockenen Phase. Aber das halte ich wirklich für Glück, weil wir halt heute Spezi-Treffen hatten. Ein Perez, der auf einmal über sich hinauswachsen wollte. Ein Stroll, der dachte, er kann heute Wunder bewirken. Ein Magnussen, der mit geschlossenen Augen gefahren ist. Also das waren besondere Effekte. Aber ansonsten, denkt an die Vergangenheit, da war nie Feuer drin. Das war trostlos, das war traurig. Monaco ist halt nicht mehr schön, weil diese Autos nicht zur Strecke passen. Die Strecke, das Layout, finde ich ja alles immer noch super spannend. Und ich finde auch diese Herausforderung toll, so eine enge Strecke zu fahren. Aber es macht so keinen Sinn. Und so eine Diskussion wie jetzt, sorry, also ich brauche Monaco nicht. Ich befürchte, Monaco wird irgendwann das Geld noch finden. Aber tut mir leid, wenn wir kein Hockenheim mehr haben, dann brauchen wir auch keinen Monaco. Da bin ich so ein extremer deutscher Fan.
Ja, okay, in dem Punkt schlage ich ein, dass ich sage, natürlich wäre mir auch ein Grand Prix in Deutschland lieber als Monaco. Auf der anderen Seite finde ich diese ganzen, bei allen Neuerungen, die es gibt und die auch positive Auswirkungen haben bei der Formel 1, keine Frage. Aber da bin ich ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht Traditionalist sagen, aber ich finde, dass das auch ein Teil von dieser Geschichte Formel 1 ist. Und ich finde, das alles wegzunehmen und komplett über den Haufen zu werfen, finde ich nicht richtig. Also ich wünsche mir schon so dieses ganze Szenario da Monaco. Ich finde es einfach mega, mega geil. Klar muss ich damit rechnen, dass das Rennen nicht das Spannendste wird, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir irgendwie immer es muss sich immer die Waage halten zwischen irgendwie den klassischen Elementen und modernen Aspekten. Und da finde ich, wäre es schade, wenn einfach irgendwie so eine Strecke flöten geht. Das ist bei vielen alten Strecken, geht mir das so. Es ging mir auch mit dem Nürburgring so, ganz klar. Unabhängig jetzt auch davon, deutscher Fan jetzt irgendwie und unsere Brille, die wir aufhaben, da spreche ich jetzt einmal allgemein für die traditionellen Strecken und auch für Strecken in Europa. Weil ich brauche dann nicht im Gegenzug zum Monaco-Rennen das fünfte Rennen in, keine Ahnung, irgendwo Nahe Osten, Saudi-Arabien, was auch immer. Nur weil die dann halt wieder die Kohle aus dem Ölgeschäft oder so da reinbuttern. Ja? Also, weil was ist die Alternative? Dann kriegen wir ein Rennen wieder, keine Ahnung, irgendwo sonst wo in der Welt, was noch weiter ab vom Schuss ist. Also okay, da finde ich
das,
doch, dass
das
man
irgendwie... Das verstehe ich sogar als Argument,
weißt ja. du, als Argument, weil es kommt ja eine Alternative. Liberty Media ist ja nicht so, dass sie den Kalender verkleinern wollen, ja, ganz im Gegenteil. So, und dann haben wir halt irgendwie wieder, ja, auch wenn ich jetzt Vietnam, wenn das dann mal kommt, finde das Streckenlayout gar nicht schlecht, finde es ganz spannend, ist ganz witzig. So, und auch Las Vegas wird bestimmt lustig und spannend und cool so, aber ja, irgendwie so gewisse Sachen sollte man doch erhalten irgendwie. Ja, ich meine, jetzt stell dir vor, was für ein Aufschrei wäre, Silverstone speist man auf dem Rennen. Ist jetzt schwer zu vergleichen, weil das natürlich eine vernünftige Strecke ist, die spannend ist mit allem drum und dran. Aber ich finde, an so ein paar Punkten, die sollten einfach einigermaßen gesetzt bleiben. Und ich finde schon, dass das Geldthema ein Argument ist. Weil es ist natürlich was anderes, du darfst nicht, es muss sich ja irgendwie refinanzieren. Und
ja, die arme, also
nein,
entschuldige
nein,
nee, bitte,
Basti,
die arme
das,
Liberty
ist das scheißegal,
Media,
nur weil du viel Kohle hast, heißt das ja nicht, dass du es zum Fenster rausschmeißt. So, und ich finde schon, dass natürlich ein Grand Prix, der, keine Ahnung, 100.000 Tickets verkauft, anders in eine Verhandlung geht, als ein Grand Prix, der 27 Tickets verkauft. Also das muss man, also es, irgendwo muss es ja funktionieren. So.
Aber du musst aber auch eine Waage halten zwischen, da argumentiere ich jetzt gegen, du musst ja eine Waage halten zwischen Attraktivität und Kommerz. Also ich hab ja gesagt, ich habe letzte Woche meinem Kumpel Andi, das war der angesprochene Kameramann, wir haben lange philosophiert, wir waren Ponyreiten mit unseren Kindern. Also die Kinder auf den Ponys und wir hinterhergedackelt.
Du sollst Go-Kart fahren halt gehen mit deinen Kindern, Alter.
Die sind doch zu klein. So, und wir natürlich hinterhergedackelt. Und was machen wir? 30 Grad, pralle Sonne, wir reden über Formel 1. So, und da war meine Idee, weißt du, man könnte das alles ein bisschen lösen und alle Seiten gewinnen lassen, indem man sagt, man tauscht jedes Jahr Teile vom Kalender aus. Also wir haben quasi nicht einen Rennkalender mit Strecken, die 5 Jahresverträge haben, sondern wir haben 2 Rennkalender, die sich jedes Jahr abwechseln. Also wir haben dieses Jahr 23 Strecken und nächstes Jahr tauschen wir 15 Strecken davon aus. So hast du ein bisschen diese Varianz, dass du erstens mehr Fans weltweit abgrast und wenn es auch nur im 2-jährigen Wechsel ist, aber dann freut man sich auch auf dieses Event, dann kannst du auch mehr Geld dafür verlangen,
ja,
weil sonst kannst du
doof.
Erst das nächste Mal in 2 Jahren da fahren. Und du hast auch ein bisschen mehr Spannung, dieses, ja, die Daten von letzten Jahr, die kannst du vergessen, weil die Daten von vor 2 Jahren sind schon komplett überholt. Also wenn du quasi viel mehr rotieren würdest, glaube ich, würdest du viel mehr Leute abgreifen, weil das Entscheidende ist, und das siehst du in anderen Sportarten, wenn du nämlich Charme, Romantik, Tradition zu sehr beschneidest, dann gehen Fans verloren.
Ja.
Und du brauchst halt in einem Sport auch immer noch ein bisschen dieses Persönliche, genauso wie du das Überraschende brauchst. Auch da, Beispiel, wir haben ja jetzt direkt nach den Rennen aufgenommen, gestern war ja das große Fußballfinale Dortmund-Bayern. Dortmund hatte die Chance als Erstplatzierter in den letzten Spieltag rein, da war Spannung drin. Sky hatte die besten Quoten ever bei einem letzten Spieltag. Und das nach 10 Jahren Meisterschaft von Bayern München, wo die letzten Jahren die Quoten eher übel waren am letzten Spieltag. Das heißt, da war wieder Pep drin, da war Spannung drin. Und ich glaube, dass du eben genau dadurch, indem du halt jährlich tauscht, auch wieder eine neue Spannung reinbringen kannst. Und dann ist dieses Rennen wieder attraktiv. Ah ja, okay, der hat vor 2 Jahren da gewonnen, aber 2 Jahre ist ewig her. Hat er dieses Jahr die gleiche Chance? Also meine Idee, einfach viel mehr rotieren und du hast ja trotzdem eine Planbarkeit. Natürlich wirst du als Besitzer von dem Abu Dhabi Grand Prix nicht so schnell so viel Kohle machen, musst dann 2 Jahre warten, aber es ist halt so. Damit wird die Formel 1 auch exklusiver. Das wäre meine Idee.
Ja,
ich habe bei dir schon rausgehört, du findest sie geil.
Anschließen. Fände ich eine gute Sache. Einmal Monaco, einmal Nürburgring, ich bin dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's von uns und wir hören uns natürlich dann nächste Woche und dann gucken wir mal, wie gut der Mercedes wirklich ist. Bis dahin, macht's gut, Servus.
Ciao.
Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.